Ja, herzlich willkommen zu der Predigt mit dem Thema Selig sind die Sehenden und durch die Augen Jesu sehen. Und mein Stichwort soll Freude sein. Das zieht sich durch die ganze Predigt durch. Und ich möchte mit drei Fragen beginnen. Und ich hoffe, dass die euch nicht allzu sehr ablenken von der Predigt. Also nur kurz drüber nachdenken. Die erste Frage ist: Wann im Verlauf des Jahres freut ihr euch am meisten? Ist das vielleicht, wenn euer Geburtstag da ist? Oder Weihnachten? Oder der Urlaub kurz bevorsteht? Die zweite Frage: Wann im Verlauf deines bisherigen Lebens hast du dich am meisten gefreut? Wo war das absolute Highlight in deinem Leben? War das vielleicht, als du verliebt, verlobt, verheiratet warst? War das vielleicht deine Bekehrung? Vielleicht deine Taufe? Vielleicht ein besonderes Geschenk? Eine zweite Chance? Die dritte Frage: Glaubst du, dass der glücklichste Moment in deinem Leben, die größte Freude, schon hinter dir liegt oder dass sie noch vor dir liegt, dass sie noch da kommen wird? Wie lebt jemand, der glaubt, dass das Highlight in seinem Leben schon in der Vergangenheit zurückliegt? Man kann vielleicht in Erinnerungen schwelgen. Ja, es ist so auch eine gute Freude, dass man sich da zurückerinnert. Vielleicht auch so ein bisschen mit Wehmut oder so, wenn es ins Negative rutscht, so Depressionen, Pessimismus. Aber wie lebt jemand, der weiß, das Beste liegt noch vor mir? Ich glaube, da steigt die Vorfreude, Spannung, Hoffnung und Optimismus. Und wir wollen heute tatsächlich herausfinden, ob es heute noch möglich ist, sich zu freuen, obwohl es so viele schlechte Nachrichten gibt heutzutage. Die stürmen ja regelrecht auf uns ein. Worüber können wir uns noch freuen? Ich finde es tatsächlich echt schwer, in den Medien heute noch gute Nachrichten zu finden, weil die schlechten einfach überwiegen. Und deshalb wollen wir heute da nach guten Nachrichten suchen, wo sie wirklich richtig gut sind. Im Evangelium, griechisch die gute Nachricht. Ich habe immer geglaubt, dass ich relativ gut sehen kann, bis ich diese Brille aufgesetzt habe. Und dann habe ich erst gesehen, was ich alles verpasst habe. Es gibt im Internet so Videos von Menschen, die eine spezielle Brille geschenkt bekommen. Ja, sie sind farbenblind und mit dieser Brille sehen sie zum ersten Mal in ihrem Leben, dass es da so viel mehr Farben gibt. Und diese Reaktionen, die sind einfach berührend. Da öffnet sich eine ganz neue Welt für sie. Stellt euch mal vor, ihr bekommt so eine Brille. Und die Welt, die vielleicht für euch grau und hässlich, vielleicht auch abscheulich manchmal vorkommt, sieht wieder schön aus. Und stellt euch vor, ihr könntet durch die Augen Jesu sehen. Unsere Fähigkeiten des Sehens, die sind begrenzt. Ja, unser Sichtfeld ist begrenzt. Es gibt viele Tiere, die viel mehr Farben sehen können als wir. Wir können nicht in die Zukunft sehen, zum Beispiel. Und den Menschen öffneten sich neue Welten, als sie verschiedene technische Hilfsmittel entdeckten. Ja, zum Beispiel die Lupe oder ein Fernglas oder einen Schritt weiter ein Mikroskop. Ja, die Welt der kleinen Dinge oder das Teleskop. Da kann man plötzlich viel mehr Sterne sehen. Oder ein Nachtsichtgerät, Wärmebildkameras. Um all das dreht sich unsere Predigt heute. Wir haben den Text schon gehört und wir haben auf der einen Seite von der Freude der Jünger gehört, auf der einen Seite die Freude von Jesus. Wir lesen, was die Jünger gesehen und erlebt haben. Und wir haben auch gelesen, was Jesus gesehen und erlebt hat. Das Ziel der Predigt heute soll sein, durch Jesu Augen zu sehen. Ja, also ein bisschen Jesu Perspektive einzunehmen auf dieses Thema Freude. Und anhand des Textes möchte ich einfach aufzeigen, dass Jesus mehr sieht, dass Jesus sich auch mehr freut. Jesu Freude ist irgendwie größer in diesem Text. Und wie Jesus Gott offenbart und auch uns Freude schenken kann. In Vers 17 heißt es: Die 70 kehrten voller Freude zurück. Ja, wer waren denn diese 70 überhaupt und woher kamen sie denn? Ein ganz kurzer Überblick über das, was bisher passiert ist. In Lukas 4 lesen wir, wie Jesus seine Antrittspredigt in seiner Heimatstadt Nazareth hält und er zitiert aus dem Propheten Jesaja und da liest er vor: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinde, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und in den folgenden Kapiteln lesen wir, dass Jesus genau das tut. Er kündet an, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen und er heilt Kranke, weckt Tote auf, setzt von Dämonen Besessene frei. Und er wird immer bekannter und populärer und auch polarisiert die Gesellschaft. Die einen lieben ihn und folgen ihm nach und die anderen hassen ihn und planen Mordgedanken und Mordpläne. Immer wieder taucht im Lukas-Evangelium die Frage auf, wer ist dieser Jesus? Und einige, die Jesus hautnah erlebt haben, zum Beispiel der Jünger Petrus, der sagt, du bist Christus, du bist der Messias, auf den wir gewartet haben. Ja, und sogar die Dämonen bekennen Jesus und sagen, du bist der Sohn Gottes. Männer und Frauen sammeln sich um Jesus und da gab es eine große Schar und Jesus wählt zum Beispiel seine 12 Apostel aus und in Kapitel 9, da schickt er sie paarweise aus, so im Norden von Israel, mit dem Auftrag, auch das nahe Reich Gottes anzukündigen und das alles auch begleitet mit zahlreichen Wundern. Und ganz ähnlich ist die Mission von diesen 70. Ja, da ist eine große Menge an Menschen und Jesus wählt aus dieser Menge 70 und die schickt er eher so im Süden des Landes. Und seinen Auftrag lesen wir am Anfang des 10. Kapitels, da sagt Jesus zu ihnen, die Ernte ist groß, wenig sind der Arbeiter, bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken und dann geht, ich sende euch wie Lämmer unter Wölfen. Ein paar Verse später, heilt die Kranken, die da sind und sagt den Leuten, jetzt ist Gottes Herrschaft schon ganz nah bei euch. Und hier setzt unser Text ein, sie kommen zurück von ihrer Mission. Sie sind offensichtlich von den Wölfen beschützt worden, von den Feinden Jesu und sie freuen sich. Sie konnten Jesu Auftrag ausführen und Jesus zu dienen macht Freude. Die Arbeit als Missionar, Evangelist, Pastor, Diakon oder so ist manchmal mühselig und anstrengend und nervenaufreibend, aber es macht auch Freude. Es macht Freude, Gott zu dienen. Und die Jünger freuen sich hier auf jeden Fall. Und worüber? Sie sagen es Jesus. Selbst die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir sie in deinem Namen angesprochen haben. Moment. Was war der Auftrag? Sie sollten predigen und Kranke heilen. Was machen die? Dämonen austreiben. Haben sie nicht so leicht den Auftrag verfehlt? Die Jünger erleben hier, dass die Macht, die ihnen verliehen worden ist, einfach alles sprengt, was sie erwartet haben. Sie sind total aus dem Häuschen und doch ist ihnen bewusst, dass das, was sie getan haben, nur möglich war im Namen Jesu. Weil in Jesu Namen Macht, Stärke und Autorität liegt. Sie selbst waren nur die Diener, die Boten. Und sie haben herrliche Dinge gesehen und erlebt. Und in den Versen 18 bis 20 lesen wir Jesu Antwort darauf. Und diese Antwort, die hat etwas Warnendes, aber auch etwas Anerkennendes. Jesus erkennt diese Freude an. Aber er bleibt nicht bei dieser Freude stehen, sondern er führt diese Freude zu einer noch größeren Freude weiter. Jesus sagt ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Die Jünger haben gesehen, wie die Macht der Dämonen gebrochen wurde und Jesus sah mehr. Er sah, wie der Oberbefehlshaber dieser Dämonen ja quasi vom Himmel gefallen ist, an Macht verloren hat. Das ist ein spannendes Fass, was man hier aufmachen kann. Ja, alles, was so um die Geisterwelt, um die unsichtbare Welt sich dreht, ist alles manchmal so ein bisschen spekulativ. Ich möchte hier nur ein paar Worte dazu sagen. Oft stellt man sich Luzifer, Satan, den Teufel, irgendwie so als ebenbürtigen Gegner von Gott vor. Ja, wie so das Yin und Yang. Das Gute und das Böse muss sich irgendwie die Waage halten, damit die Erde funktioniert. Aber das ist keine biblische Sichtweise. Jesus ist der Schöpfer. Luzifer war ein geschaffenes Wesen. Und die Eigenschaft des Teufels, eine Eigenschaft des Teufels ist, dass er ein gefallenes Wesen ist. Man könnte sagen, es war so ein Abgang in Raten, ein stetiger Fall, ein stetiger Machtverlust. Und man könnte so vier Arten von Satans Fall unterscheiden. Einmal von der Vollkommenheit ins Verderben. Vom freien Zugang im Himmel, ja, wo er zum Beispiel Hiob angeklagt hat, hin zu, wo sein Machtbereich nur noch auf der Erde beschränkt ist. Von der Erde zur Knechtschaft für 1000 Jahre im Abgrund. Und dann im Abgrund, da heißt es in Offenbarung 20, Vers 10, dass das Ziel der Feuer- und Schwefelsee ist. Und gegen diesen Machtverlust kann er nichts tun. Auf der anderen Seite haben wir Jesus und seine Macht nimmt immer mehr zu. Später in den Versen heißt es, Jesus ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und wenn er will, dass seine Jünger bewahrt bleiben, dann kann keine Macht der Welt ihnen etwas anhaben. Jesus hat sie barfuß losgeschickt und kein Skorpion, keine Schlange konnte ihnen etwas anhaben. Und das kann uns ermutigen. Wenn Jesus dich losschickt mit einem Auftrag, und das tut er, dann wird er uns beschützen. Solange der Auftrag nicht ausgeführt ist, sind wir sicher. Dort, wo Jesus dich hinstellt, ist der sicherste Ort. Jesu Hinweis auf den Fall Satans hat hier auch so eine Warnung. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Die Jünger, die schweben auf Wolke 7 und Jesus holt sie ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen und sagt, halt, stopp, eure Freude ist berechtigt, aber es gibt auch einen zu viel. Morgan schrieb einmal, in den heiligsten Werken lauert immer die Gefahr der Verherrlichung des eigenen Ichs. In den heiligsten Werken lauert immer die Gefahr der Verherrlichung des eigenen Ichs. Die Jünger hatten hier einen Einblick in die unsichtbare Welt erhalten und sie waren begeistert. Und Jesus nimmt diese Freude auf und führt sie zu einer noch größeren Freude. Aber freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Gott möchte, dass wir uns mehr über das freuen, was Gott für uns getan hat, als über das, was wir für Gott tun. Meine Schwester hat vor ein paar Jahren geheiratet und das Erste, was sie gemacht haben, Tickets für die Flitterwochen zu buchen. So eine Planung für eine Hochzeit kann anstrengend sein, das wussten sie wahrscheinlich und sie hatten dieses schöne Ziel vor Augen. Wenn es mal stressig wurde, haben sie das Ticket in der Hand und da steht ihr Name drauf. Und sie wussten, das ist ein schönes Ziel. Und ein gutes Ziel vor Augen zu haben, hilft durch Schwierigkeiten hindurch. Es gibt Kraft. Ist es euch mal passiert, dass euer Name vergessen worden ist? Ja? Irgendwo wird eine Note vorgelesen in der Schule oder so und dann halt stopp, ich weiß gar nicht meine Note. Ja, man fühlt sich irgendwie übergangen, übersehen, irgendwie überflüssig. Aber du darfst dich freuen, wenn dein Name im Himmel aufgeschrieben ist. Ja, das ist keine rote Liste, das ist keine schwarze Liste. Das ist nämlich das Buch des Lebens. Jesu Name steht über alle Namen. In seinem Namen haben die Jünger hier Wunder vollbracht. Wir kennen die Namen von diesen 70 nicht, aber Jesus kannte sie. Und er sagt ihnen, euer Name ist im Himmel aufgeschrieben. Der ist nicht vergessen. Ich kenne euren Namen. Und dieses Buch des Lebens, von dem lesen wir in Offenbarung 20, 12 und folgende, ja, da wird das große Weltgericht beschrieben. Da werden sämtliche Bücher aufgetan, da wurde alles reingeschrieben, was wir getan haben und dementsprechend wird beurteilt. Aber worauf es ankommt, ist das Buch des Lebens. steht dein Name drin oder nicht? Und Jesus sieht einfach so viel mehr und er kann auch so viel mehr und er kann unseren Namen da reinschreiben. Und an anderer Stelle macht Jesus seinen Jüngern deutlich, was im Himmel abgeht, wenn ein Sünder umkehrt. Da ist Freude im Himmel, da ist Party, da freut sich die ganze unsichtbare Welt, wenn dein Name in dieses Buch reingeschrieben wird. Der nächste Vers, der ist etwas sehr Besonderes. Da bekommen wir nämlich einen Einblick in Jesu Gefühlswelt. Das ist nämlich die einzige Stelle, die so ausdrücklich sagt, dass Jesus sich freute. An anderen Stellen wird das so indirekt deutlich und wir nehmen an, Jesus hat sich auch über verschiedene Sachen gefreut. Hier ist es so eine ausdrückliche Stelle und wir haben auf der einen Seite die Freude der Jünger schon gesehen und jetzt haben wir Jesu Freude. Und was macht Jesus, wenn er sich freut? Er betet. Er betet zu seinem Vater im Himmel. Wir beten oft, wenn der Schuh drückt, wenn wir in Not geraten sind. Aber lasst uns auch Jesus einfach sagen, worüber wir uns gerade freuen. Das will er auch wissen. Und er will, dass wir ja, ihm auch Danke sagen. Jesu Freude führt ihn zu Lobpreis und Anbetung. Jesu Freude konzentriert sich nicht auf das eigene Ich, sondern er hat allein Gott, den Vater, im Blick. Und Gottes genialen Plan. Und dann haben wir da noch dieses Ja, Vater. Ich finde das unglaublich schön und unglaublich herausfordernd. Passieren da schreckliche Dinge draußen. Und uns treffen schreckliche Schicksalsschläge. Wir kommen in Situationen, wo wir ohnmächtig sind. Und wir begreifen es nicht mit unserem Verstand. Wie passt das alles in Gottes Plan hinein? Es ist nicht logisch für unseren Verstand. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können dran verzweifeln oder dieses Ja, Vater. Dieses Ja, Vater, das drückt dieses Gottvertrauen aus. In unserer Ohnmacht dürfen wir Gottes Allmacht vertrauen. Und in diesen zwei Worten steckt nicht nur tiefes Vertrauen, sondern auch Hoffnung und Freude. Es macht diese perfekte Vater-Kind-Beziehung deutlich. Jesus freut sich, weil Gott sich nicht den sogenannten Weisen, den Besserwissern, den Klugen, sich den Gelehrten offenbart hat, sondern den Unwissenden, Einfältigen, Unmündigen oder den mit kindlichem Gemüt, heißt es in anderen Übersetzungen. In einem Kommentar fand ich den Gedanken richtig schön, warum Gott die Einfältigen gesendet hat. Da heißt es, er musste die Einfältigen senden, denn die Weisen dieser Welt würden niemals als Lämmer unter die Wölfe hinausgehen. Er musste die Einfältigen senden, weil sie die Botschaft nicht ändern würden. Er musste die Einfältigen senden, weil er die Einfältigen erreichen wollte. Er musste die Einfältigen senden, weil sie die Arbeit in seinem Namen tun würden. Er musste die Einfältigen senden, weil sie sich über die Arbeit freuen würden. Er musste die Einfältigen senden, weil sie Jesus das Lob geben würden. Das Geniale hier bei Jesus, bei Jesu Gebet ist, dass er uns hineinnimmt in diese enge Beziehung, die in dieser Dreieinigkeit herrscht. In diesem Kennen und gekannt werden. Nur der Sohn kennt den Vater und nur der Vater kennt den Sohn. Und was macht Jesus? Er nimmt uns mit hinein und offenbart uns Gott. Vers 22 lesen wir, dass alles vom Vater, dem Sohn, übergeben worden ist. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir können Gott mit unserem Verstand nicht verstehen, aber wir dürfen ihn kennenlernen. Gott offenbart sich auf verschiedenen Arten und Weisen. In der Schöpfung, in der Geschichte, durch Wunder, durch die Bibel, durch persönliche Erfahrungen. Aber Jesus spielt die zentralste Rolle überhaupt. Jesus sagt mal, wer mich sieht, sieht den Vater. In Jesus ist der Höhepunkt erreicht, der Offenbarung Gottes. Und Jesus öffnet uns die Augen. Davon handeln die letzten beiden Verse. Jesus beendet sein Gebet und er wendet sich wieder den Jüngern zu und preist sie glücklich. Das erinnert so ein bisschen an die Seligpreisungen aus der Bergpredigt in Matthäus 5. Glückselig oder gesegnet seid ihr. Freuen dürfen sich die. Zum dritten Mal geht es hier um die Freude. Wieder um die Freude der Jünger. Sie dürfen sich freuen, weil sie das erleben und sehen dürfen, was sie zur Zeit Jesu machen konnten. Ich glaube, manchmal wünschen wir uns auch so in dieser Zeit Jesu gelebt zu haben, weil da könnten wir Jesus direkt fragen, wie sieht das damit aus, warum machst du das? Aber ich glaube, wir sind auch glückselig, dass wir in unserer Zeit heute leben dürfen. Ja, im ersten Petrusbrief, da ging es auch im Kapitel 2 um diese Freude, dass Propheten und Könige im Alten Testament sich danach gesehnt haben, das zu wissen und das zu erkennen, was hier die Jünger erleben. Und wir haben heute so viel mehr. Wir haben die ganze Bibel. Ja, wir wollen manchmal Wunder erleben. Leute, die Bibel ist das Wunder schlechthin. Und wir dürfen darin lesen. Wir haben die ganze Kirchengeschichte, in der sich Gott immer wieder offenbart und seine Gnade zeigt. Wir haben haufenweise theologische Bücher, die einfach so hilfreich sind oft. Wir haben heute die Möglichkeit und die Ressourcen wie nie zuvor, um Menschen mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht zu erreichen. Wir dürfen uns freuen, weil Jesus auch heute noch offene Augen und offene Ohren schenkt. Ich fasse zusammen. Wenn du durch Jesu Augen siehst, darfst auch du mehr sehen. Dann achtest du weniger auf deine eigenen Leistungen, weil das, was zählt, ist, was Gott getan hat. Dann wächst deine Freude. Dann kannst du auch durch schwere Zeiten hindurch dieses schöne Ziel sehen, nämlich, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Wenn du durch Jesu Augen siehst, dann lernst du Gott besser kennen. Durch Jesus haben wir diese Möglichkeit, in diese besondere Beziehung mit hineinzukommen, des Kennens und Gekanntwerdens. Vielleicht merkst du, dass du gerade wenig Freude in deinem Leben hast. Dass alle Freude, nach der du vielleicht gesucht hast, so in den Händen zerrinnt. Dass es nicht greifbar ist, wie Seifenblasen platzt. Dann habe ich für dich eine Merkhilfe mitgebracht. Ich lege hier gleich Zettel hin, wo du einfach deinen Namen reinschreiben kannst. Ich habe es nochmal hier auf der Folie. Und das ist so das Buch des Lebens. Hier könnte dein Name drinstehen. Wenn du das zum ersten Mal in deinem Leben festmachen möchtest, dein Name drinsteht im Buch des Lebens, wenn du dich darüber freuen möchtest, darfst du dir so einen Zettel nehmen und einfach den Kontakt zu Jesus suchen. Den Kontakt zu Menschen suchen, die Jesus kennen, die dir vielleicht weiterhelfen können. Vielleicht hast du auch so das Problem wie ich, manchmal das Problem der Vergesslichkeit. Auch dann darfst du dir so einen Zettel nehmen und dir irgendwo hinhängen, wo du dich dran erinnerst, hey, ich darf mich freuen. Da gibt es eine Freude, die alles übersteigt. Da darfst du dich einfach dran erinnern, dass du diese Perspektive Jesu einnehmen darfst. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen.